Herzlich willkommen zu Unter den Linden, zu einer weiteren Ausgabe nach der Bundestagswahl. Ja, tatsächlich nach der Bundestagswahl, denn eine neue Bundesregierung haben wir ja noch nicht. Wir befinden uns quasi noch in einer Nachwahlphase. Die Wähler haben ihr Kreuz so gemacht, dass keine klassische Koalition möglich ist, sondern nur ein Jamaika-Experiment oder eine erneute große Koalition. Jamaika ist längst gescheitert, nun könnte es eine GroKo werden. Jedoch mit wenig Rückhalt aus der SPD, mit einer CSU im Landtagswahlkampf und im Umbruch und einer CDU als einzige Konstant, nämlich mit Angela Merkel. In der Opposition haben sich die Grünen an der Spitze gerade neu aufgestellt und dafür einige Tabus gebrochen. Trotz aller Umbrüche in den Parteien, die Herausforderungen bleiben. Dazu heute auch unsere Sendung. Migration, Globalisierung, Digitalisierung. Deutschland zwischen Chancen und Risiko. Und dazu begrüße ich meine beiden Gäste heute Abend. Dorothee Bär, CSU. Sie ist Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und neue stellvertretende Parteivorsitzende der CSU. Herzlich willkommen. Und Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grüne, ehemaliger Bundesminister, aber auch ohne Amt immer eine sehr gewichtige Stimme der eigenen Partei, vor allem für den linken Flügel seiner Partei. Auch Ihnen herzlich willkommen. Herr Trittin, die Grünen haben am Wochenende bei ihrem Parteitag mehrere doch für die Partei Bündnis 90 Die Grünen große Schritte sich bewegt mit der Ämtertrennung, die gelockert wurde, oder der Flügelproporz, der außer Kraft gesetzt wurde. Zwei Realos jetzt, die an der Spitze sind. Man könnte auch sagen, jetzt für die nächste Zeit niemand aus Ihrem Lager direkt. Wie ist das die Parteivorsitzende, die Neuen, die aber gleichzeitig linke Politik angekündigt haben in ihrem Programm? Wer sind Bündnis 90 Die Grünen jetzt?
Bündnis 90 Die Grünen sind wahrscheinlich die Partei, die sich als einzige nach der Bundestagswahl neu aufgestellt hat. Die CSU ist in einem solchen Prozess, aber das ist noch nicht abgeschlossen, wie wir alle wissen. Aber wir haben das schon gemacht. Und im Kern sind die Grünen das, was man kennt, nämlich eine Partei, die sich verpflichtet sieht, dem Klimaschutz, der Bewahrung der Schöpfung und der tatsächlich dem Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Und das ist ein Programm, was beide Vorsitzenden mit einer Position der linken Mitte umschrieben haben. Und die teile ich ausdrücklich. Das war auch der Grund, warum ich für eine vernünftige Übergangsregelung gefochten habe, weil ich will, dass künftig der Wechsel aus Regierungsämtern in ein Parteiamt nicht mit unangemessenen Hürden versehen wird. Auf der anderen Seite ist es vernünftig, da eine saubere Trennung zu haben. Den Vorteil von solchen sauberen Trennungen erleben andere Parteien jetzt ja auch gerade.
Sie haben die Kernthemen der Grünen genannt. Sie sagen, die bleiben. Aber trotzdem, mit zwei Realos an der Spitze, was es in der Vergangenheit nur einmal kurz gab, rücken die Grünen da nicht doch bei diesen
Themen? Noch schlimmer, da waren sogar drei. Da war auch noch der Geschäftsführer ein Realo. Aber die Grünen sind trotzdem nicht nach rechts gerückt. Tut mir leid.
Das heißt, auch diesmal kein Kurswechsel Richtung bürgerliches Lager?
Sehen Sie, Frau Bär hat das ja auch erlebt. Wir haben mit einem sehr auf den ersten Blick heterogenen Team, aber sehr gut, sehr geschlossen die Sondierungsverhandlungen geführt. Und dass wir heute nicht über Jamaika reden, liegt nicht an den Grünen und an der Zerstrittenheit der Grünen. Liegt auch nicht an der CSU.
Aber wenn ich Herrn Habeck höre, und Cem Özdemir hat das auch schon im Dezember gesagt, hat von einer linksliberalen Partei gesprochen, hat sogar im Dezember in Richtung FDP-Wähler geworben, doch auch zu den Grünen zu kommen. Ist das nicht schon eine Veränderung?
Ich weiß nicht. Ich glaube, die letzte FDPlerin, die zu uns gekommen ist, war Claudia Roth. Die war damals Mitglied der Jungdemokraten. Seitdem ist das ein bisschen abgeebbt. Das mit dem Linksliberal finde ich überhaupt nicht erschreckend. Sie finden von mir Zitate, wo ich die Grünen als liberal bezeichne. Ich bin ja für die transatlantischen Beziehungen meiner Fraktion zuständig. Und wenn Sie jenseits des Atlantiks sind und fragen, was ist liberal, dann sind das Menschen, die sind für die Minderheitenrechte. Die streiten in ihren Staaten für einen höheren Mindestlohn. Die wollen, dass Vermögen anständig besteuert werden. Und sie kämpfen gegen den Klimawandel. Sie sind für erneuerbare Energien. Das ist so ziemlich das Profil, was die Grünen haben. Deswegen finde ich, liberal im angelsächsischen Sinne zu sein, das ist eher ein Kompliment.
Also im Englischen geht es schon mal. Frau Bär,
sind aber was anderes, was die FDP hier ist.
Das stimmt. Frau Bär, die Grünen mit zwei Realos an der Spitze, den Hauptansprechpartnern der Partei, also ist da Schwarz-Grün noch besser vorstellbar, als es ja in den Jamaika-Sondierungen sich schon abgezeichnet hatte, dass es ja grundsätzlich zwischen Union und den Grünen geklappt hätte?
Also auf Bundesebene wäre es nicht nur wie für einige von Ihren Kollegen ein spannendes Experiment gewesen, sondern die Sondierungsgespräche, die ja auch sehr lange gedauert haben, wir haben ja da 4 Wochen, fast Tag und Nacht zusammengesessen, haben schon gezeigt, dass man da sehr gut auch eine Vertrauensbasis hat und auch sehr gut auf verschiedenen Themen aufbauen kann. Natürlich ist das nicht kongruent, soll es auch gar nicht sein, sonst wären wir keine unterschiedlichen Parteien. Aber ich habe mich schon gefreut über die Wahl am Wochenende, weil es doch zeigt, dass die Grünen auch merken, dass die meisten Wahlen in der Mitte jetzt von CSU-Seite aus, wir haben eher die Mitte-Rechts-Wahrnehmung. Aber ich sage trotzdem, dass es schon ein positives Signal war. Und was mir aber besonders gefallen hat, ist, dass man eben auch, wenn es nicht passt, an bestimmten Dogmen nicht festhalten muss. Das ist ja immer der große Vorwurf, den Parteien bekommen in jeder Partei, wenn es immer heißt, darf der oder der was werden? Nein, weil ansonsten, ich sage mal, bei uns gibt es ja auch so Quotierungen in den Köpfen, jetzt im Bund weniger, aber im Land. Es dürfen jetzt keine 3 Oberpfälzer, sonst muss noch Schwaben und Niederbayern berücksichtigt werden. Oder das Gleiche gilt natürlich zwischen Männern und Frauen, zwischen Mittelstand und Arbeitnehmerschaft. Deswegen ist es gut, wenn die, die gewählt werden, einfach für die Partei, für diese kandidieren, in dem Moment die Besten sind und nicht aus irgendwelchen Proporzgründen an die Spitze kommen.
Also Sie sagen, Sie freuen sich, aber wenn die Grünen doch eher in der Mitte sich tümmeln, dann kann es ja durchaus Konkurrenz geben.
Ja, konkurrenzbelebtes Geschäft. Also ich bin jetzt nicht in die Politik gegangen, um zu glauben, dass man immer zu 100% gewählt wird, zu 100% seine Meinung durchsetzt. Ich finde sogar, dass wir viel zu wenig streiten, viel zu wenig diskutieren. Wenn wir es tun, freuen Sie sich und sagen, oh, böser Streit ist da schon wieder. Aber das muss ja auch mal möglich sein. Und es ist natürlich durch die andere Wahrnehmung, durch die andere Medienrealität, wie wir sie heute haben, nicht mehr so einfach, auch mal sich in der Sache streiten zu dürfen, um Konzepte streiten zu dürfen, weil Streit immer so wahnsinnig negativ angesehen wird. Wir hatten zum Beispiel heute auch Wahlen und Benennungen in der Landesgruppe, in der Fraktion, heute im Bundestag. Da gab es bei manchen Positionen sogenannte Kampfkandidaturen. Die sind aber entschieden worden und es war für alle Beteiligten völlig in Ordnung. Und es ist doch besser, als wenn jemand immer mit der Faust in der Tasche dann nicht kandidiert, weil er Angst hat zu verlieren oder weil, wenn er gewinnt, Angst hat, dann nicht mehr gemocht zu werden. Also ich finde so ein bisschen Konkurrenz durchaus positiv.
Wir freuen uns bei Phoenix auch über inhaltlichen, sachlichen Streit zwischen den Parteien oder so wie heute hier am Tisch. Aber Herr Trittin, nochmal zu den Grünen. War es, also die Ämtertrennung, die gelockert wurde oder der Flügelproporz, der jetzt zumindest außer Kraft gesetzt wurde, war das eine große Überwindung? Weil, ich sag mal so, in den Jahren vorher war das ja eher tabu und wurde versucht und hat nicht immer geklappt.
Nein, die erste Frage, da war vorher niemand drauf gekommen, weil wir, ich sage leider, immer nur den Fall hatten, dass Landesminister, ich zum Beispiel, nachdem sie nicht mehr Landesminister waren, gedacht haben, jetzt kann ich auch mal Partei machen. Und jetzt mit Robert Habeck jemand antritt, der sagt, ich gebe diesen Job als stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein auf, ein überhaupt erfolgreicher Job für ihn und für das Land. Ich will das aber ordentlich zu Ende führen und dafür brauche ich einen Übergang. Also er steht zu der Trennung, soll nicht beides machen, aber er will einen vernünftigen Übergang. Und wenn mir dann ein Landesminister sagt, ich brauche vielleicht nicht 3 Monate, sondern ich brauche etwas mehr, vielleicht brauche ich 8 Monate, dann sage ich, dann weiß er das besser und sein Landesverband weiß das auch besser. Da fängt man nicht an, von oben rein zu regieren. Ich bin ziemlich sicher, dass Robert Habeck um die Sommerpause, eher vor als nach der Sommerpause, nicht mehr Landesminister sein wird. Das hat etwas damit zu tun, dass es auch nicht angenehm ist, so einen Job zu machen, wenn dem klar ist, dass er zu Ende geht. Das erfährt Horst Seehofer gerade. Ich habe das selber erfahren, als ich Landesminister war und noch 3 Monate im Amt sein musste, weil dann erst die neue Legislaturperiode beginnen musste. So als Minister auf permanenter Abschiedstour ist nicht schön.
Herr Trittin, ist das nicht 50 Jahre nach 68 auch ein bisschen Ironie, dass gerade jetzt 2 Realos an der Spitze der Grünen stehen, die durchaus mit der CDU und CSU koalieren könnten?
Wissen Sie, die Situation haben wir uns ja nicht ausgesucht. Und wenn Sie die programmatischen Schnittmengen nehmen, soziale Gerechtigkeit, wenn man so Frage, die jetzt in den Verhandlungen zum Beispiel schwer umstritten ist, die Frage Bürgerversicherung in einer Gesundheitsvorsorge und ähnlichen Dingen, da sehen Sie, dass zwischen den Grünen und der Sozialdemokratie und in diesen Fragen und vielen anderen Fragen nicht, da sind die uns zu nationalistisch, in der Linken mehr Gemeinsamkeit sind als mit CDU oder gar CSU. Nur das ist nicht die Situation. Wir leben in einem Land, in dem auf Bundesebene, wenn man nicht möchte, dass die AfD wie in Österreich die FPÖ Einfluss auf politische Entscheidungen bekommt, nur lagerübergreifende Koalitionen unter Demokraten möglich sind. Und dieser Realität muss man sich stellen. Das ist keine ideologische Frage. Und wenn Sie mich fragen, ist es günstiger, mir nochmal eine große Koalition reinzuziehen oder die Grünen bestimmen in Regierungsverantwortung mit, da sag ich als überzeugter Linker, da ist es besser, ich mache selber, anstatt ich das mache. Ich verstehe zurzeit die SPD überhaupt nicht. Das ist dermaßen verdruckst. Also entweder man sagt, man will nicht regieren. Dann sagt man, okay, machen wir Neuwahlen und für dieses Programm lasse ich mich auch wählen. Es gibt Leute, die tun das. In den USA, Bernie Sanders, in Corbyn, in Großbritannien. Oder man sagt, man will jetzt doch regieren. Man hat sich's anders überlegt, dann steht man dazu und da versucht man gegen Frau Bär und die CDU-Seite so viel durchzusetzen wie möglich und dann zieht man anschließend einen Strich drunter und sagt, jawohl, das und das haben wir gekriegt, das und das haben wir nicht gekriegt. Liebe Mitglieder, entscheidet ihr, ob wir das jetzt machen sollen. Ich bin sicher, mit so einer Haltung ist die Wahrscheinlichkeit übrigens, dass die Mitglieder mit großer Mehrheit ja sagen, größer als dieses, ja, wasch mir den Schulz, aber mach ihn nicht nass.
Frau Bär, bevor wir gleich zu den Sachthemen kommen, ein kurzer Blick auf die CSU. Auch in der CSU tut sich im Moment einiges und es wird im Amt des Ministerpräsidenten in Bayern bald einen Wechsel geben, wenn Söder auf Seehofer folgt. Wir hatten Ende des Jahres auch schon, gab es Wahlen für den CSU-Parteivorstand, wo Sie stellvertretende Parteivorsitzende geworden sind. Haben diese Position, stellvertretende Parteivorsitzende, eben auch inhaltlich etwas zur Folge, dass Sie neue Themen, dass Sie zum Beispiel Digitalisierung, ein wichtiger Schwerpunkt Ihrer Arbeit, noch mehr mit in die Partei, in die CSU bringen?
Na, zunächst mal gibt es mir die Gelegenheit oder die Möglichkeit, auch meine Themen, die ich seit vielen Jahren bearbeite, ich mache jetzt Digitalisierungspolitik in allen Facetten, im Bundestag seit fast 16 Jahren und davor auch schon, bevor ich im Bundestag war. Und das Spannende ist, dass mir zumindest das Amt jetzt die Möglichkeit gibt, dass Sie auch mich zu so einem Thema mal einladen. Das ist schon mal der große Vorteil daran. Ansonsten habe ich da in unserer Partei bis auf ein, zwei Punkte vielleicht, wo man manchmal im Clinch mit den Innenpolitikern liegt, nicht so wahnsinnig viel Nachbesserungsbedarf. Das hat sich wirklich dramatisch nach 2009 gebessert. Davor war es vielleicht noch etwas schwieriger. Aber was wir schon, und der Herr Trittin hat es ja angedeutet, schon in die Wege geleitet haben, dass wir beispielsweise auch seit dem Parteitag, wenn man die 6 engsten Führungskräfte nimmt, eine 50% Männer, 50% Frauen in der Partei haben. Also wo zum Beispiel auch einige Zeitungen festgestellt haben, wir sind da besser als die SPD an dieser Stelle, weil obwohl wir es nicht festgeschrieben haben. Und wir haben jetzt nicht nur im Amt des Ministerpräsidenten einen Wechsel, auch nochmal jemanden, der heuer übernehmen wird, einer der Jüngeren, sondern wir haben hier auch in der Landesgruppe mit Alexander Dobrindt als neuen Landesgruppenvorsitzenden auch direkt nach der Wahl schon mal die Weichen gestellt, um uns da auch neu aufzustellen. Also ich glaube, dass wir da als Partei momentan sowohl in Berlin als auch in München nicht nur verjüngt, nicht nur weiblicher, sondern auch natürlich zukunftsgerichteter geworden sind. Und ich bin dankbar, das darf ich jetzt auch mal schmunzeln sagen, wenn mein eigener Fraktionsvorsitzender Volker Kauder jetzt plötzlich einen Artikel pro Digitalisierung veröffentlicht, dann habe ich einfach gemerkt, man muss nur lang genug an bestimmten Themen dran sein. Irgendwann sind sie dann auch Mainstream.
Die Digitalisierung werden wir gleich noch vertiefen. Fangen wir an, aber mit den Themen, mit den drei Themen, die wir heute ansprechen wollen. Beim Parteitag der Grünen am Wochenende hat die neue Vorsitzende Annalena Baerbock angekündigt, einen pragmatischen und doch klar linken Kurs bei der Flüchtlingspolitik. Sie ist für einen Familiennachzug. Das ist das Gegenteil von der CSU-Position, in kurz gesagt, oder?
Naja, pragmatisch werde ich jetzt erstmal positiv, sondern man muss tatsächlich sich erstmal die Fakten anschauen und muss zum einen schauen, und da sind sich ja schon die meisten einig, dass die letzten Jahre oder von vor 2 Jahren, dass sich sowas nicht wiederholen kann, dass wir einfach auch als Land nicht unbegrenzt Flüchtlinge bei uns aufnehmen können. Und da wird auch immer viel in einen Topf geworfen. Also niemand im Bundestag möchte ein Recht auf Asyl aushebeln. Aber gleichzeitig können wir natürlich auch nicht zulassen, dass Menschen aus verschiedenen Gründen meinen, ihr einziges Heil in Deutschland zu finden und da einen gesunden Interessensausgleich zu finden, zu sagen, wir helfen allen, denen wir helfen müssen, weil sie zum Beispiel bei Leib und Leben bedroht ist. Aber wir können nun mal nicht jedem helfen, dem wir helfen wollen oder der Hilfe will, nicht weil er sie braucht. Wenn man so einen Kurs finden würde, dann wäre schon mal das der richtige Weg. Und dass bei uns die Menschen auch menschenwürdig behandelt werden, das ist auch klar. Aber ich warne eben auch davor, falsche Hoffnungen zu wecken. Wir können natürlich auch nicht Leute hier aufnehmen, auch nur für eine gewisse Zeit, Stichwort Subsidiärgeschützte, und können dann suggerieren, holt mal eure Familien nach. Und dann müssten eh alle wieder gehen. Das finde ich ehrlicherweise auch nicht redlich mit falschen Hoffnungen, sondern wir müssen doch viel früher anfangen. Wir haben es geschafft mit einem CSU-Entwicklungshilfeminister, dass auch die Kosten für die Entwicklungshilfe aufgestockt wurden, und zwar massiv aufgestockt wurden. Jetzt ist natürlich die Situation, dass wir sagen, jeder Euro, der in den Verteidigungshaushalt geht, soll auch gleichzeitig ins Entwicklungshilfeministerium gehen, um Hilfe vor Ort zu leisten. Wir müssen doch früher anfangen, dass die Menschen gar nicht den Grund haben, nach Europa oder nach Deutschland zu kommen. Und wir müssen natürlich den Schleppern das Handwerk legen. Und wenn man dann sieht, dann nehme ich sie jetzt mal aus, aber es gibt ja viele, die auch vielleicht eher sie wählen als andere, die dann als gut gemeinte Wohltäter irgendwo auf dem Meer diejenigen aufsammeln, die dann quasi den Schleusern helfen, die unterstützen. Die spenden wahrscheinlich Greenpeace und den ganzen Rettungsbooten und gleichzeitig wählen sie grün. Ich glaube auch nicht, dass das im Sinne des Erfinders ist, dass Sie das so wollen, Herr Trittin, dass gleichzeitig unterstützt wird, geht mal auf See, es wird euch schon irgendjemand rausziehen und dadurch unterstützt man wieder nur die Schlepper vor Ort. Das wollen wir auch nicht.
Das klingt ziemlich weit auseinander, und trotzdem bei den Jamaika-Sondierungen lagen die Grünen und CSU ja ziemlich beieinander.
Ja, es war aber nach wie vor ein Streit über diese Frage, die Sie genau benannt haben. Ich bin nicht ganz mit der Beschreibung einverstanden, wenn Sie erlauben. Erstens, das, was Sie eben geschildert haben mit dem Geld für die Entwicklungshilfe und fürs Militär, das stand in den Papieren von Jamaika drin. Das habe ich im Sondierungspapier mit der SPD nicht gesehen. Das hat die SPD nicht reinverhandelt. Zweitens, sehen Sie, wir reden hier nicht über Menschen, wo der Status zweifelhaft ist. Es handelt sich Menschen, die sind Flüchtlinge, sind anerkannt als Flüchtlinge. Man hat ihnen diesen Flüchtlingsstatus zuerkannt und man hat festgestellt, ihr kriegt den subsidiären Schutz, weil ihr schon mal woanders gewesen seid. Haben wir übrigens früher nicht gemacht. Wir haben das hinterher erfunden. Das war eine Rechtsänderung, die die Große Koalition gemacht hat. Und jetzt sagen wir den Leuten, die unzweifelhaft Flüchtlinge sind, ihr dürft aber nicht mit euren Eltern, mit eurem Ehepartner zusammen, auf unabsehbare Zeit. Das ist etwas, was nach meiner festen Auffassung nicht geht. Das wird übrigens auch vor Gericht keinen Bestand haben. Und einer der Gründe, warum wir an dieser Stelle sagen, da gibt es auch einen Wertekonflikt. Ich habe die CSU immer so verstanden, dass sie gesagt hat, sie legen Wert auf den Schutz der Familie. Ja, Entschuldigung, Schutz der Familie in einer Situation, wo jemand hier ist und seinen Ehepartner oder seine Eltern nicht nachholen kann als minderjähriger Flüchtling an dieser Stelle. Das ist doch nicht Schutz der Familie, das ist das Gegenteil davon. Und deswegen verstehe ich, ehrlich gesagt, will da gar keine Schärfe reinbringen, für eine christlich-soziale Partei diese Haltung überhaupt nicht. Das ist das Gegenteil von Schutz der Familie, weil es eben um Menschen gibt, deren Flüchtlingsstatus heute unzweifelhaft, die haben einen entsprechenden rechtsfähigen Bescheid.
Aber ich darf das nochmal vielleicht korrigieren, weil ich sage nochmal, weil das wird ja immer vorgeworfen, wer für Familie ist, muss da zulassen, alle zu uns, the more the merrier. Ich sage jetzt mal Gesinnungsethik gegen Verantwortungsethik. Ich habe ja gerade schon versucht, das zu erklären. Zum einen verstehe ich als Mutter, wenn Sie das so direkt ansprechen, nicht, wie man minderjährige Kinder allein auf eine Reise, die gefährlich ist, schicken kann. Sage ich Ihnen ganz offen. Würde ich mit meinen Kindern nie machen, würde ich auch nie zulassen.
Sie leben aber auch nicht in einem Ort, wo jeden Tag Fassbomben runtergeworfen werden. freuen Sie sich gelegentlich, wenn Ihr Kind wenigstens in Sicherheit ist?
Ich lebe aber mit einer Oma zusammen, die im Zweiten Weltkrieg in Würzburg ausgebombt wurde. Und da weiß ich genau, wie meine Urgroßeltern mit meinen Großeltern gehandelt haben, damals, als Würzburg zerbombt wurde im Zweiten Weltkrieg am 16. März. Also deswegen kann ich schon sehen, wie wurde damals gehandelt in einem Land, wo die Kinder auch ständig dem Krieg ausgesetzt waren. Mhm. Punkt zwei, ich würde aber umgekehrt auch nicht die Kinder zurücklassen. Oder ich würde nicht, um das sind denn, das sind natürlich meistens auch junge Männer, die noch nicht mal bereit sind, zu sagen, wie alt sie eigentlich sind, hier auch vortäuschen, sich in unseren Rechtsstaat reinkommen. Das ist doch absurd, dass wir das einzige Land auf der Welt sind, wo man ohne Pass reinkommt, aber ohne Pass nicht mehr rauskommt. Und dass wir da sagen, da muss ein Riegel vorgeschoben werden, das lasse ich nicht zu. Wir sind eine christliche Partei und genau weil wir eine christliche Partei sind, machen wir keine falschen Versprechungen und sagen, natürlich kann die Familie auch wieder zusammenleben, aber dann in ihrem Ursprungsland. Da haben wir überhaupt nichts dagegen. Das muss nicht alles in Deutschland passieren.
Wenn wir mal praktisch reden. Meine Mutter ist im Zweiten Weltkrieg von Delmenhorst Kinderland verschickt worden ins Allgäu. Da hat man die Kinder in Sicherheit gebracht.
Innerhalb des gleichen Landes?
Ja. Aber sie haben sie in Sicherheit gebracht.
Aber nicht über das Meer und über Schleuser.
Und wenn sie eine Situation wie Aleppo haben, wo sie keine Bereiche haben, wo sie ihre Kinder hinschicken können. Und wenn diese Kinder dann anderswo in Sicherheit geraten, dann sind sie doch froh darüber. Würde ich denen doch keine Verantwortungslosigkeit so unterstellen, wie sie das gemacht haben. Und ich will ein Zweites sagen. Wir reden im Kern bei der Frage Familiennachzucht der subsidiär Geflüchteten. Über 60.000 bis 70.000 Menschen. Das ist der Kern dessen, um das es geht. Und wer das glaubt, dass Deutschland das nicht hinbekommen kann, in einem ordentlichen Verwaltungshandeln diese Menschen nachzuziehen und diese Familien zusammenzuführen, der hat überhaupt nicht verstanden, was dieses Land beispielsweise über Jahrzehnte hinbekommen hat. Wir haben, war ich mal selber für verantwortlich, keine Flüchtlinge, sondern Menschen, die Migranten waren. Die nannten wir deutsche Aussiedler. Im Jahr habe ich allein in Niedersachsen pro Jahr 25.000 von diesen Menschen untergebracht. Ordentlich, in Familien, mit Beschulung und so weiter und so fort. Und Sie wollen jetzt erzählen, dass einmalig 60.000 in einem 80-Millionen-Land dieses Land überfordern? Das ist wirklich absurd. Da machen Sie uns kleiner, als wir sind.
Ich glaube, zu diesem Thema sind die Argumente ausgetauscht und die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen oder kennen die verschiedenen Positionen. Wollen wir aber noch mal einen Schritt zurückgehen und auf das Thema Flüchtlinge insgesamt schauen. Die Flüchtlingszahlen selbst sind ja deutlich zurückgegangen. Für die meisten Menschen, egal welche Umfrage man anschaut, ist es aber immer noch mit Abstand das wichtigste Thema. Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb, auch heute reden wir ja darüber, weil noch einige Fragen offen sind, weil wie Familiennachzug besprochen werden muss und da Entscheidungen fallen müssen, aber eben auch, weil es die Menschen immer noch so sehr beschäftigt.
Sie sind natürlich auch ganz anders damit konfrontiert. Also das Beispiel hat ja deswegen nicht gerade funktioniert bei Herrn Trittin, weil er ja auch Äpfel mit Birnen verglichen hat. Man kann ja deutsche Spätaussiedler beispielsweise, die auch die eigene Sprache sprechen, die eigene Kultur.
Die deutsche Sprache gekonnt. Die kamen aus Kasachstan.
Es gab aber viele, die auch die deutsche Sprache gesprochen haben. Die kann man nicht vergleichen, auch nicht was die Werte betrifft, auch nicht beispielsweise was die Religionszugehörigkeit betrifft. Das macht natürlich einen ganz großen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel als Christ nach Deutschland komme oder ob ich eben als Muslim nach Deutschland komme. Und es ist natürlich gerade auch in Bayern, gerade in den Grenzregionen, macht es natürlich einen ganz großen Unterschied, wenn jetzt auch aus dem afrikanischen Bereich da viele Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Das verändert überall das Stadtbild. Ich selber fahre immer mit dem Zug von meiner Geburtsstadt Bamberg aus nach Berlin, wenn man sich da am Bahnhof umschaut, auch mit der zusätzlich gestiegenen Polizeipräsenz, dann ist es eben anders, als es noch vor ein paar Jahren war. Und deswegen habe ich ein großes Verständnis, diejenigen, die Kinder haben, erleben es im Kindergarten, erleben es in der Schule, dass sich da was geändert hat. Und so einfach ist Integration nicht. Wir haben manche Länder, das sind die ersten zu uns gekommen vor Jahrzehnten, die leben teilweise in der dritten Generation hier und trotzdem gibt's da viele Familien, wo noch kein Deutsch gesprochen wird und trotzdem gibt's da viele Familien, die gerne noch unter sich sind und wenn man dann mit bestimmten Staatsangehörigen redet, die jetzt deutsche Staatsangehörige sind, würden die sich auch heute noch im Jahr 2018 nicht als Deutsche bezeichnen, sondern eben aus dem Land, aus dem sie zu uns gekommen sind. Deswegen hört sich das immer alles rosa-rot und wunderbar und was kann das Land alles leisten an. Aber mit dem reellen Leben hat es eben nichts zu tun, sondern da müssen wir ganz ehrlich sein und müssen sagen, Integration ist natürlich zum einen ein Geben und ein Nehmen. Aber es ist nicht nur von uns eine Bringschuld, es ist auch eine Hohlschuld für diejenigen, die hierher kommen. Und man muss es wollen. Man muss hier tatsächlich auch integriert sein wollen, ohne zu assimilieren. Das war ja immer der große Vorwurf der Grünen, dass das jemand will. Das ist es nicht. Keiner muss eine eigene Identität aufgeben. Aber man muss zumindest sich an die Gepflogenheiten hier auch nicht nur gewöhnen, sondern die akzeptieren. Und mir wird dann trotzdem anders, wenn ich dann höre, dass wenn irgendwelche Konflikte sind, dass gebeten wird, dass nur männliche Polizisten kommen dürfen und keine weiblichen Polizisten kommen dürfen. Das würde man nicht akzeptieren. Meine Mutter ist selber Hauptschullehrerin. Da gibt es viele Eltern, die akzeptieren nicht, dass eine Frau, obwohl die seit 40 Jahren im Dienst ist, sagt, wenn der Bub irgendwas falsch gemacht hat. Das geht dann nur, wenn ein männlicher Lehrer das sagt und nicht sie mit 40-jähriger Berufserfahrung. Und das können wir einfach nicht dulden und das können wir nicht durchgehen lassen.
Da sind wir ja ganz einer Meinung. Wir haben unsere Werte hier zu akzeptieren, aber wir haben auch die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Da will ich Ihnen mal ein Beispiel geben. Eine der Grundvoraussetzungen für Integration ist, dass die Menschen in die Schule gehen mit ausreichenden Deutschkenntnissen. Was macht die bayerische Staatsregierung? Sie zwingt Schüler, die Deutsch können, in spezielle Klassen in ihren zentralen Sammelstellen und muss dann vom Gericht gezwungen werden, die Integration in normalen Schulen zu haben. Und dann gibt es das Gerichtsurteil und dann setzt die bayerische Staatsregierung das nicht um. Das heißt, sie wollen die Integration nicht. Sie wollen den Unterschied. Und was Sie über die Aussiedler gesagt haben, sorry, das ist einfach falsch. Die Aussiedler, die damals zu uns gekommen sind, die sprachen überwiegend ausschließlich Russisch, was gelegentlich nur etwas Kasachisch. Sie kamen aus einem Kasachstan, einem muslimischen Land und im günstigsten Fall waren sie gottlos, weil sie nämlich eine durchgehend realsozialistische Erziehung genossen haben. Die kulturellen Unterschiede waren mindestens so groß wie da. Und trotzdem sind wir damit fertig geworden. Warum sind wir damit fertig geworden? Weil jeder, der wusste, er kommt dahin. Jeder, der kam, ist in einen Sprachkurs geschickt worden. Es sind die beruflichen Qualifikationen abgefragt worden. Und es wurde gesagt, okay, du musst das und das nachlernen. Da hat es drüber geklappt, dass ein Großteil dieser Menschen bei uns vernünftig integriert worden ist. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen. Aber bei vielen bei uns fehlt es am Geben und nicht nur daran, dass man sagt, wir erwarten, dass es tut. Wir sind heute in einer Situation, dass vielfach Flüchtlinge, ich habe ja bei mir vor der Haustür das Grenzdurchgangslager Friedland, das liegt in meinem Wahlkreis, da sind jetzt keine Aussiedler mehr, da sind wenigstens Flüchtlinge. Wenn Sie sich die Fristen angucken, bis wir es schaffen, die Menschen überhaupt einen Antrag stellen zu lassen, ich rede noch gar nicht mal von den Zeiten, die die Bundesregierung dann braucht oder die Bundesbehörden, um den Antrag zu bescheiden, nein, ihn zu stellen, da sind häufig 6, 8 Wochen um, die sind inzwischen übers Land verteilt, solange der Antrag nicht gestellt ist, kann kein Sprachkurs gemacht werden. Das heißt, wir versagen bei den simpelsten Aufgaben und das halte ich nicht für nötig. Im Übrigen bin ich auch der Auffassung, ja, bei uns gilt deutsches Recht. Und eine Polizistin ist genauso viel das Wort zu beachten wie bei jedem Polizisten. Und das wird auch durchgesetzt. Und zwar mit aller Konsequenz. Da kann es kein Vertun geben.
Also ich möchte nur mal die Kritik an Bayern nicht stehen lassen, weil das wird übrigens auch von Ihrem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann geteilt. Wenn es Bayern nicht gegeben hätte in der Hochphase, wäre das nie so gut geregelt worden, wie es damals geregelt
wurde.
Das
mit den 6 Kindern stimmt aber leider. Das habe ich mir gerade auf dem Weg hier nochmal rausgezogen, das Urteil.
Es gibt wahrscheinlich überall irgendwo einen Einzelfall. Ich sage Ihnen nur, es gibt genug Flüchtlingskinder in den Klassen. Ich kenne die Herausforderungen. Ich bin da im ständigen Austausch auch mit unseren Schulbehörden. Aber wir müssen doch einen Unterschied machen bei denen, die tatsächlich ein Bleiberecht haben und bei denen, wo die Chance, dass sie eben hier bleiben können, so gut wie gen Null geht. Weil dann erst mal den Kindern und gerade den Kindern zu suggerieren, integriert euch mal und dann schieben wir euch ein paar Monate später ab. Das halte ich für nicht christlich an der
Sie
Stelle.
Sie halten es aber für christlich, Kinder in Lagern zu internieren.
Das sind doch keine Lagerinternierung.
Natürlich also, ist das so.
Passen Sie doch mal auf Ihre Wortwahl auf.
Ist so. Nein, also. Sie dürfen das nicht verlassen und Sie werden daran gehindert, zur Schule zu gehen. Und wenn Sie vor Gericht Ihr Recht zum Schulbesuch, die eigentlich eine Pflicht zum Schulbesuch, wir haben Schulpflicht in Deutschland, durchsetzen, dann erklärt die Regierung, die zuständige Bezirksregierung, nein, das setzen wir nicht um. und muss dann nochmal durch den Verstreckungsbescheid dazu gezwungen.
Das ist ein spezieller Fall, den wir hier nicht...
Ja, das ist typisch für diese Diskussion. Man klagt Integration ein und untergräbt sie selber.
Also ich finde alleine Ihre Wortwahl sehr beeindruckend. Das sind Aufnahmezentren und die sind also wirklich so human gestaltet, dass ich irgendwie Ihre Ausdrucksweise, um es höflich auszudrücken, völlig daneben finde an der Stelle.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie man kürzlich bei Jamaika noch an einem Tisch saß und bei diesem Thema zusammenkommen wollte. Aber genauso ist es ja wichtig, die Kritik auch immer, die ja kam an den Parteien, dass man keine Unterschiede feststellen kann. Hier kann man Unterschiede feststellen. An einigen Punkten liegen sie zusammen, bei anderen gibt es verschiedene Positionen. Aber wollen wir die Brücke zum nächsten Thema schlagen, zur Globalisierung. Gehen viele der heutigen Fluchtursachen nicht auch auf die Globalisierung zurück, weshalb viele Menschen die Globalisierung auch kritisch sehen?
Ach, man darf jede Entwicklung in jeder Art und Weise kritisch sehen. Ich sage aber auch, dass wir natürlich auch insgesamt sehr profitieren von der Globalisierung, dass die Welt näher zusammengerückt ist, dass auch der weltweite Austausch nicht nur von Handel, sondern auch von Personen natürlich auch ein Segen ist, dass Mobilität grundsätzlich auch erstmal was Positives ist. Also früher hatte man nicht die Möglichkeit, außerhalb seines eigenen Dorfes zu heiraten und kaum wurde mal das Auto erfunden, war es dann schon leichter, auch einen größeren Radius zu haben und das Gleiche gilt natürlich für Warenhandel. Also für uns hat es erstmal grundsätzlich was Positives. Dass es immer auch Auswüchse gibt, das ist unbenommen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass es unserer Partei auch in den letzten Jahren so wichtig war, auch beim Thema Entwicklungshilfe da nochmal viel mehr zu machen als in den Vorgängerregierungen, da auch nochmal einen großen Wert drauf zu legen, fairen Handel zu betreiben, faire Arbeitsbedingungen auch zu ermöglichen, Hilfe zur Selbsthilfe auch vor Ort. Also da muss man natürlich ganz genau hinschauen, dass das Positive, was es mit sich bringt, nicht zu viel Negatives mit sich führt.
Bei allen Vorteilen, die die Globalisierung bringt, wie kann man die Verlierer bei diesen Veränderungen mitnehmen durch neue moderne Sozialpolitik durch, also wie kann man mit den Gruppen umgehen, wo sich Jobs verändern, wo sich Situationen, wo sich das Leben verändert?
Sie meinen jetzt im eigenen Land oder?
Im eigenen Land, ja.
Zunächst mal würde ich einfach mich freuen, wenn wir alle neuen Entwicklungen erstmal, nicht nur, weil sie nicht verhindert werden können, sondern wenn es erstmal tatsächlich auch mal vom positiven Blickwinkel aus gesehen werden. Also gerade beim Thema Digitalisierung, was da ja eine große Rolle spielt, ist es so, dass die Deutschen sehr, sehr, sehr skeptisch sind. Also wir machen ja autonomes Fahren bei uns im Ministerium. Wir haben ein digitales Testfeld auf der Autobahn geschaffen, auf der A9 in München, zwischen München und Nürnberg und haben da, wenn man Umfragen macht in Deutschland, immer, dass 60-70% sagen, ich will das nicht, ich möchte das nicht, ich habe Angst davor, wenn das Auto selber fährt, obwohl man ja weiß, dass über 95% aller Unfälle auf rein menschliches Versagen zurückzuführen sind. Also ein Auto trinkt nicht, ein Auto ist nicht übermüdet, ein Auto wechselt nicht irgendwie willkürlich die Spur, ein Auto lässt sich nicht stören von den Kindern auf dem Rücksitz, die sich immer dann gegenseitig umbringen, wenn man einen Weg sucht oder wenn man in irgendwie einer schwierigen Verkehrssituation ist. Also ist erstmal die Maschine nicht das Problem im Vergleich zum Risikofaktor Mensch. Wie schafft man das nicht, indem man sagt, in ein paar Jahren dürft ihr nicht mehr selber Auto fahren, sondern man muss eben jeden einzelnen Bürger mitnehmen und ihm erklären, was sein persönlicher Vorteil ist. Und da ist für mich Mobilität das zweit- oder drittwichtigste Thema. Das wichtigste Thema ist in der Gesundheitspolitik, in der Medizin insgesamt. Wenn Sie mit chronisch kranken Menschen sprechen, chronisch kranke Menschen würden nie wie ein gesunder Mensch sagen, dass Datenschutz das Allerwichtigste ist. So wenn man sich mit einem gesunden Menschen unterhält, dann sagt er, oh, ich habe Angst, dass chinesische Hacker meinen Impfpass in die Hände bekommen, wenn der mal digitalisiert ist. Ich überspitze jetzt mal. Aber so laufen ja meistens die Diskussionen, sondern zum Beispiel bei denjenigen, die Zuckerkrankheit haben oder diejenigen, die zu Hause an ihrem iPad selber sich jeden Tag ihr EKG machen können, nicht mehr in die Klinik fahren müssen. Also wenn ich jedem erkläre, aus medizinischen Gründen, Mobilität, Arbeit, ihr habt Chancen und die Berufe, die eure Kinder später mal haben werden, 65% der Jobs gibt's jetzt noch gar nicht, weil sich das eben auch alles im Wandel befindet.
Also viel Positives, viele neue Jobs werden geschaffen.
Genau, die neuen kommen und es gehen eben nicht nur alte verloren. Und wir reden mehr drüber, welche alten Jobs gehen verloren. Ganz ehrlich, die Stummfilmer waren auch nicht mehr wichtig, als der Tonfilm eingeführt wurde. Und trotzdem hat sich die Welt dann weitergedreht an der Stelle.
Und trotzdem auch an Sie, Herr Trittin, die Frage bei allem Positiven, was sich entwickelt durch die Digitalisierung und auch durch die Globalisierung, gibt es aber natürlich Menschen, wo sich Berufsgruppen verändern. Wie können wir diese Menschen mitnehmen?
Ich glaube, dass wir erstmal eine erwachsene Einstellung dazu haben müssen. Und eine erwachsene Einstellung sagt, die Welt entwickelt sich so und das hat wie alles Vor- und Nachteile. Einer der Geschichten, die hat Klaus Töpfer am vergangenen Wochenende eigentlich ganz zutreffend in einer Rede auf unserem Parteitag, CDU-Mitglied, lassen wir bei uns reden.
Ihr seid so gnädig.
Ja. Nein, wir haben uns darüber gefreut. Wir haben gesagt, es gibt ein Phänomen, das ich überall beobachte. Macht und Politik entfernen sich voneinander. Man kann das auch sagen, Macht und Demokratie, weil oft ist nicht immer Politik Demokratie. Entfernen sich voneinander. Was will er damit sagen? Das heißt, diese Globalisierung hat Machtkonzentrationen geschaffen, die politisch nur noch schwierig häufig zu gestalten sind. Sie können die Frage, wir haben ja die Debatte gehabt, wie ist das eigentlich? Ich kann jeden Mittelständler bei uns besteuern. Wenn das sich um sehr große Unternehmen handelt, wird das schon sehr viel schwieriger, wie man dieser Tage gerade sehen kann. Das heißt, wir sollten nicht einfach nur so tun, als wenn die Globalisierung Chancen hat. Ja, hat sie. Viel Handel hat unendlich viele Menschen auch aus der Armut herausgebracht. Das ist unbestreitbar. Es hat gleichzeitig bestimmte Probleme neu aufgeworfen und die muss man gestalten. Das meine ich mit Erwachsenen daran gehen. Und deswegen kann man neue Technologien bejahen und trotzdem sagen, ja, ich finde das richtig. Aber zum Beispiel, ich bin übrigens kein Gegner des autonomen Fahrens, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe keinen Führerschein. Aber ich möchte trotzdem nicht, wenn ich in dieser Situation bin, dass beispielsweise die Daten, die ich anders, das sind meine Daten, in das Eigentum und die Verfügbarkeit von anderen übergehen. Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich habe einfach nur einen Notruf. Da möchte ich, dass das geregelt wird. Das ist nicht, wo ich bin, wie ich fahre, warum ich fahre und ob ich das irgendjemand anderem mitteile, einer Versicherung, meinem Automobilhersteller, das ist meine Entscheidung. Und das darf nicht automatisiert geschehen. Das heißt, es geht darum, Globalisierung zu gestalten, sie nicht zu verdammen, sie nicht zu verherrlichen, aber sie demokratisch, vernünftig zu gestalten. Das geht übrigens häufig nicht auf nationaler oder regionaler, bayerischer Ebene, sondern das geht häufig nur, wenn zum Beispiel solche Regeln europäisches Gewicht haben. Nur dann spielt das in der Welt eine Rolle.
Die CSU hat mal in Bayern angefangen mit Laptop und Lederhose. Klingt jedenfalls so. Passend auch für dieses Thema. Ist unsere Gesellschaft aber überhaupt aufgeschlossen und bereit für diese neue Zeit, für diese Veränderung? Was nehmen Sie wahr?
Ich merke immer dann, also ich habe den ländlichsten Wahlkreis in ganz Westdeutschland. Also ich habe drei ganz große Landkreise, ein Drittel größer als das Saarland, geht vom Steigerwald bis in die Hochrhön. Also sehr, sehr ländlich, 89 Gemeinden, nichts Städtisches, gar nichts. Und wenn man da mit den Menschen über Digitalisierung spricht und dann, wenn man so abstrakt macht, ja, da ist die Telemedizin möglich und da ist das autonome Fahren möglich, dann funktioniert es überhaupt nicht. Es geht tatsächlich immer nur dann, wenn man eben jemandem erklärt, der früh gerne länger schläft, dass einem das Handy automatisch nach Verkehrslage eine halbe Stunde früher oder später weckt und dann automatisch den besten Weg sucht. Wenn ich sage, du wirst nie mehr einen Parkplatz suchen müssen, du steigst aus, dein Auto parkt sich selber und du holst es danach auf Knopfdruck eben wieder, wenn du fertig bist mit der Arbeit. Wenn ich eben einer 80-jährigen Frau, die am grauen Star operiert wurde, sagt, du musst nicht mehr deine Schwiegertochter, die du noch nie leiden konntest, bitten, dich zum Arzt zu fahren, sondern das macht dann auch das Auto für dich. Oder der Arzt kommt zu dir, wie auch immer, also ich oder die Schwester. Dann hat man schon die Möglichkeit, einem nahezubringen, dass es Chancen hat. Bei der Bildungspolitik angefangen, ganz wichtiges Thema, da müssen wir wirklich jetzt eine Schippe drauflegen. Da akzeptiere ich auch nicht, obwohl mir unser föderales System schon wichtig ist, da akzeptiere ich aber auch nicht mehr dieses Zuständigkeitsgerangel, dass dann die Bundesländer sagen, wir sind zuständig und die Kommunen sind die sogenannten, schreckliches Wort, Sachaufwandsträger, sondern da muss der Bund ganz klar sagen, egal wie ihr euren Lehrplan in Altgriechisch macht, aber digital können wir da nicht länger zuschauen, dass irgendwie jetzt in Niedersachsen, in Bremen und in Bayern da eigene Strategien, wenn denn überhaupt welche da sind, dann geschehen. Das sehe ich schon als nationale Kraftanstrengung, auch dann in der Grundschule zu beginnen. Und auch da gibt's viele Skeptiker. Ich hatte neulich auch so eine Aktion, Grundschule ausgestattet mit einem Roboterbausatz und mit einem Tablet und sogar mit einer Lehrkraft. Und dann kommt sofort der nächste Leserbrief, WLAN ist das neue Asbest. So, da steht man erstmal da und denkt sich, oh, okay, super. Also es ist schon noch viel zu tun, aber Sie haben es ja vorhin selber angesprochen, wie viele plötzlich eine Begeisterung für das Thema entwickeln, obwohl ich jetzt jahrelang als Piraten-Doro bezeichnet wurde und nicht ernst genommen wurde für die Themen der Digitalisierung, bin ich jetzt froh, dass es sich geändert. Ja, aber viel zu spät. Ich sag's trotzdem. Also wir machen eigentlich im Bundestag immer, ist es halt vielleicht auch, weil wir eine Demokratie haben, aber immer alles eine Legislaturperiode zu spät. Gewusst haben wir das so eigentlich länger. Man braucht halt Mehrheiten und die haben wir jetzt vielleicht.
Ja, Frau Bär, ich meine, eben nach der zur Vollständigkeit der Geschichte gehört schon, dass genau das, was man hätte tun müssen, nämlich frühzeitig zu investieren in Infrastruktur, nicht in die Lehrpläne, das wollte niemand. Aber dass die erste große Koalition es gewesen ist, die dieses verrückte Kooperationsverbot in der Bildung eingeführt hat. Und jetzt kämpfen wir von Koalitionsverhandlungen über Sondierungen zu Koalitionsverhandlungen darüber, wie man das wieder so lockern kann, dass mehr Geld für Kitas zur Verfügung steht, dass man Schulen digitalisieren kann und dass der, der ein bisschen nicht ganz so klamm ist, wie viele Länder und insbesondere viele strukturschwachen Gemeinden es sind, die das aber am dringendsten nötig haben. Ich muss das ja nicht in München, in Berlin und in Hamburg machen, sondern ich muss es gerade in dem Wahlkreis von Frau Bär machen, dafür zu sorgen, dass es dort einen entsprechenden Anschluss gibt. All dieses ist dann lange blockiert worden. Also das würde ich jetzt nicht so allgemein sagen, sondern da haben CSU, CDU und SPD leider schon in der ersten großen Koalition viel zu beigetragen.
Da hat mit dem Kooperationsverbot
überhaupt
nichts zu tun.
Da ging es genau um die Frage, soll der Bund das Recht haben, im Bereich von Bildungsaufgaben Geld an die Kommunen zu geben. Das war das, was es unter Rot-Grün damals gegeben hat. Und dann hat die schöne Föderalismusreform, die Sie verbrochen haben, genau dieses Verbot eingeführt. Das Erste, was wir dann in der zweiten großen Koalition erlebt haben, war, dass wir es umgangen haben, weil man festgestellt hat, die Förderung von Kindern in Kitas funktioniert nur, wenn der Bund Geld dazu gibt. Das ist offiziell nach dem Grundgesetz verboten. Also hat man sich einen Schleichweg ausgesucht.
Herr Trittin, wir müssen leider zur Abschlussfrage schon kommen. Und zwar möchte ich die gerne zur Digitalisierung stellen. Wir haben eben über die Gesellschaft gesprochen. Schauen wir aber auf die Parteien. Wie müssen die Parteien sich verändern? Sind vielleicht politische Dogmen gerade bei der Digitalisierung etwas, was unbeweglich macht, was es schwierig macht, die Digitalisierung voranzubringen?
Dogmen machen immer unbeweglich. Die Beweglichkeit des Verstandes ist die Grundvoraussetzung, die eigene Richtung zu halten. Und insofern ist diese Frage ganz klar, aber nicht nur bei der Digitalisierung mit Ja zu beantworten. Auf der anderen Seite muss man sich dann auch gelegentlich von eigenen Dogmen verabschieden. Dazu gehört zum Beispiel, wenn es jetzt Jamaika gegeben hätte, gäbe es in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung. Das ist so ein Dogma, da glaubt die CSU so ein bisschen dran, wie an andere Dinge auch, dass das was helfen würde. Das hätte es mit Jamaika nicht gegeben. Jetzt gibt's große Koalition, da bleibt man bei dem Dogma.
Frau Bär.
Also ich brauche dazu nichts sagen, weil ich bin von Haus aus gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das bin ich aber nicht die Mehrheit in meiner Partei. Aber zum Thema Digitalisierung, was sich für die Politik oder für Politiker insgesamt schon ändert und finde ich auch positiv auswirkt, man ist halt immer unmittelbar im Austausch. Also als ich im Bundestag angefangen habe und es gab die sozialen Netzwerke noch nicht in der Art und Weise und auch in der Durchdringung, da hat man halt eine Rede im Plenum gehalten und wenn man zurückkam ins Büro, dann war mal ein Fax da oder es hat jemand angerufen und jetzt ist halt schon während der Rede ganz viel Kommentierung und man kann auch direkt darauf antworten, man kann was erklären. Man ist eigentlich, wie gesagt, also ich mag es, es mögen nicht alle, aber so 24 Stunden, 7 Tage theoretisch, außer ich schlafe, ist man Ansprechpartner und man braucht, und mein Büro verzeiht mir das jetzt, weil ich habe nur tolle Mitarbeiter, man muss aber nicht mehr am Vorzimmerdrachen vorbei, um direkt an den Politiker ranzukommen. Und das finde ich toll, das Unmittelbare, auch das Reagieren können. Und wenn sich das jetzt noch ein bisschen mehr durchsetzt, auch bei allen Kolleginnen und Kollegen, habe ich auch die große Hoffnung, dass wir von den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr auf dem letzten Platz aller Berufe landen in Zukunft.
Also Sie sagen, sowohl die Politik als auch die Politiker selbst sind digitaler geworden in den vergangenen Jahren. Schon genug oder muss noch viel kommen?
Es kann immer noch eine Schippe draufgelegt werden.
Sehr schön.
Ich bin auch noch davon entfernt, so viele Follower zu haben wie Donald Trump. Also da
das
kann ich
auch das schaffen
schwer
wir beide
zu erreichen.
Nicht, aber ganz
und,
ehrlich,
das und ist ob auch Sie die Polarisierung wollen, die aus den USA kommt von Donald Trump, ist sowieso die Frage. Nur so kriegt man ja so viele Follower.
Und mir ist Instagram auch viel wichtiger. Also falls jetzt noch jemand zuschaut und mir noch nicht auf Instagram folgt, da ist die Reichweite viel schwerer zu erreichen als auf Twitter zum
Ausnahmsweise
Beispiel.
Werbung bei Phoenix für die sozialen Netzwerke unserer beiden Gäste. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich, Dorothee Bär, Jürgen Trittin, für den Besuch und für die Diskussion heute Abend. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Abend.